Vielen, vielen Dank fürs Downloaden. Dankeschön auch fürs Streamen. Ich bin Axel Metz und freue mich sehr, dass jede Woche neue Hörer dazukommen und neue Abonnenten. Vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Jetzt zu meinem nächsten Gast. Eine Musikerin, die ich schon sehr lange kenne und auch schätze, praktisch seit ihrem Durchbruch mit ihrem Debütalbum Bohème von vor 17 Jahren. Annette Louisanne hat eine Menge Neues zu erzählen. Dazu wünsche ich viel Spaß.
Wir haben uns ja 2004 zum ersten Mal gesehen, in Leipzig damals. Da hast du dein Debütalbum vorgestellt. Ja, ich war damals sehr beeindruckt, muss ich sagen, wie jemand so aus dem Nichts plötzlich allgegenwärtig ist und damit auch ziemlich souverän umgegangen ist.
Oh, das ist schön zu hören, dass ich damit souverän umgegangen bin. Innerlich war ich natürlich auch selbst total überwältigt. Ja, es war kaum Zeit, sich darauf einzustellen. Ich kann mich an ein Erlebnis erinnern in Hamburg. Da bin ich irgendwie abends von einer Veranstaltung, wollte ich nach Hause und habe mir noch ein Taxi gesucht an der Straße. Und da saß ein Mädchen im Auto und hing über ihrem Lenkrad und es lief ganz laut ein Song von diesem Bohème-Album, Daddy hieß der, und sie weinte bitterlich. Ich bin da nur vorbeigegangen und dachte, das ist der absolute Wahnsinn, dass das jetzt gerade passiert, dass da jemand das Lied hört und dabei so fühlt, so extrem, und werde ich nie vergessen, dieses Bild oder dieses Erlebnis. Und ja, es ist auch, heute bin ich natürlich etwas verändert. Das hat alles was mit mir gemacht, aber ich hoffe, gewisse Dinge verändern sich nie. Und zwar einfach der Respekt und die Freude daran, dass ich das machen darf.
Ja. Du hast wirklich viel ausprobiert im Laufe der Jahre. Du hast, denke ich, nichts unversucht gelassen, um aus dir auch nochmal eine neue Facette herauszuholen. Aber letzten Endes bist du dir immer irgendwie auch treu geblieben.
Ja, das ist sowieso das Allerwichtigste. Ja, sich selbst treu bleiben und versuchen, frei zu bleiben, und auch keine Angst zu haben, wie aus der Reihe zu tanzen. Und man muss aushalten, dass man nicht die Erwartungen der aller Menschen erfüllen kann. Es ist schon schwer genug, seine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Und ich versuche, hart zu arbeiten. Ich glaube ja nicht an Talent. Ich glaube an harte Arbeit, ein Ehrgeiz, ein Neugier und verbunden mit Lebensfreude ist das noch am allerbesten.
Ja. Deine Musik drängt auf die Bühne, das habe ich gemerkt, als wir beiden uns auf der Grimma Liederflut gesehen haben. Das muss so 2008, 2009 gewesen sein.
Ja, das war auch ganz toll. Es gibt so viele schöne Festivals im Sommer auch in der Gegend. Und echt, ich kann mich an so viele schöne Sommerkonzerte und Festivals erinnern. Da, am Anfang wusste ich auch noch gar nicht, wo ich irgendwo hinpasse. Hatte ich noch sehr viele Festivals, wo ich fast so ein bisschen mir vorkam wie so eine kleine Giraffe im Porzellanladen. Aber jetzt mittlerweile weiß ich, wo das passt. Und daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern.
Was ich ja sehr faszinierend finde, ist, du kommst mit deiner Musik ganz locker auch vor ganz kleinem Publikum klar. Aber die große Bühne, die ist dir tatsächlich nicht so groß.
Nein, das stimmt. Also nicht alles, was leise ist, muss auch klein bleiben. Manchmal gibt es Dinge, die man leise vortragen muss, damit man gehört wird. Und meine Stimme ist die, die sie ist. Ich setze sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise ein. Und ich glaube, dass das funktioniert auch auf einer großen Bühne, wenn es ein guter Sound ist und wenn man einfach was zu erzählen hat, ja, dann, das ist so, das ist dann vollkommen egal. Ich meine, so ein Bob Dylan, der, also nicht, dass ich mich mit dem vergleichen würde, um Gottes Willen, aber ein großartiger Künstler, aber er funktioniert ja auch mit einer Gitarre und einer Stimme, und ich glaube, ich versuche, Geschichten zu erzählen, und ich spiele, aber ich kann gar nicht sagen, ob ich vor großem oder kleinem Publikum lieber spiele. Das, ich finde, hat alles seinen Reiz. Jede Facette, jede Bühne. Und wenn das Licht ausgeht und die Musik an, dann ist egal, ob man in einer Scheune spielt, in einer Garage, in einem kleinen Club oder in einer großen Arena. Dann fehlt nur noch die Musik und die Live-Musik und das Publikum, und man kann überall sein. In Osnabrück, in Grimma oder in Paris. Das ist eine Frage der Fantasie.
Du gehst gerne auf die Bühne. Insofern waren die letzten reichlichen anderthalb Jahre, wie für viele andere Künstler, für dich sehr, sehr schwierige Monate.
Ja, Gott sei Dank für mich nicht so existenziell und finanziell. Ich habe 2019 noch eine Tour gespielt, eine große, und da von diesem Erlös konnte ich leben und so durchhalten. Es ist nicht an allen Künstlern vergönnt. Es tut mir auch in der Seele weh, wie viele Existenzen jetzt so zerbrechen, so langsam, wie viele Altersvorsorgen aufgebraucht werden und wie wenig Lobby wir haben. Aber also für mich ganz persönlich habe ich in der Zeit gemerkt, dass eben die Musik nicht nur mein Beruf ist, sondern auch meine Passion, und dass ich sie wirklich brauche. Und dass es auch deshalb bei mir zum Teil sehr dunkel geworden ist, weil mir das wahnsinnig gefehlt hat, weil ich mich damit identifiziere und weil ich die Bühne eben, weil die mich glücklich macht. Und das darf man eben auch nicht unterschätzen. Ich kenne sehr, sehr viele Schauspieler und Musiker, die richtig krank geworden sind, seelisch auch, weil es geht nicht nur immer um Existenz, sondern auch darum, ja, wie man existieren will. Ne?
Seit wann darfst du denn eigentlich wieder auf der Bühne stehen?
Oh, das ging los. Tatsächlich, mein erstes Konzert habe ich gespielt Mitte Juli in Bremen auf einer schönen Bühne, Seebühne. Das war ganz fantastisch. Wir hatten alle ein paar Tränchen in den Augen. Und jetzt ist das so ein bisschen, jetzt kann ich sagen, dass es eine richtige Tour ist, aber ich habe so insgesamt so 15 Konzerte, und im September geht es nochmal los, dann in Dresden. Ich freue mich, dass es auch, ich glaube, vom Weißen Hirsch, so war es ursprünglich mal geplant, die junge Garde umgeschwenkt ist und das Publikum noch ein bisschen vergrößert werden kann jetzt. Und ich freue mich. Also ihr werdet auf jeden Fall das größte Publikum sein, glaube ich, in diesem Sommer, in dieser Zeit. Und Dresden ist ja so für mich, wenn ich das so sagen darf, auch echt eine Hochburg. Und ich kann mich an so viele tolle Konzerte erinnern. Und ich freue mich wahnsinnig auf einfach endlich mal wieder so ein richtig Annette-Louisanne-Konzert, genau.
Du hast in Sachsen, glaube ich, eine sehr starke Fanbase, auch in Dresden. Was meinst du, wie ist das gekommen, dass die Menschen sagen, Annette-Louisanne, die haben wir gern, zu der gehen wir gerne ins Konzert, und ihre Alben kaufen wir auch gerne?
Ja, also ich glaube, nicht zuletzt muss ich da erwähnen, dass ich natürlich auch im Osten geboren bin und man sich immer irgendwie zugehörig fühlt. Ich spüre das, wenn ich im Osten von Deutschland Konzerte gebe, dass ich mich irgendwie so ein bisschen zu Hause fühle und dass ich irgendwie so eine Verwandtschaft spüre, diese gesellschaftliche und eine Vergangenheitsverwandtschaft und die Wurzeln eben. Mhm. Und dann ich weiß nicht, ob es eine Sympathiefrage ist oder so. Ich fühle mich da einfach zu Hause ich liebe Leipzig, ich liebe Dresden, Rostock, Magdeburg. Das sind einfach tolle Konzertstädte. So. Ich weiß gar nicht, mehr kann ich das irgendwie auch gar nicht erklären.
Ich glaube, ich habe da eine kleine Theorie dazu.
Ja.
Weil die Musik, die du machst, praktisch alles deutsche Texte. Und ja, an den Texten, das merkt man, wenn man deine Musik hört, ist lange und auch sehr fein gearbeitet worden.
Ja.
Und ich glaube, da sind die gelernten DDR-Bürger und deren Nachkommen, die sind da sehr drauf geeicht auf Musik, die Aussagen hat, die vielleicht auch nicht gleich beim allerersten Mal laut rufen, das ist jetzt gemeint. Ja. Sondern die viel Interpretationsspielraum lassen, die einem auch die Möglichkeit geben, sich mit der Musik auseinanderzusetzen, mit den Texten auseinanderzusetzen, seinen eigenen Reim drauf zu finden. Das hat eigentlich viel Tradition hier im Osten. Und ich glaube, das ist auch so einer der Punkte, warum du und die Menschen hier so gut zueinander finden.
Oh, das ist eine schöne Theorie. Ich kann dem auch was abgewinnen. Denn es ist tatsächlich so, als ich damals mit 13 nach Hamburg gezogen bin, habe ich gemerkt, dass meine Deutschkenntnisse, meine Orthographie schon sehr, sehr, sehr gut war. Also die Schulbildung war sehr gut. Ne? Und das habe ich gemerkt auch an meinen Mitschülern. So, und glaube ich auch, du inspirierst mich jetzt mit der Theorie, es hat auch was damit zu tun, dass meine Englischkenntnisse auch nicht so gut sind. Und dass ich zu der Zeit, in der ich angefangen habe, Musik zu machen, das möchte ich nicht verschweigen, war es gar nicht so normal, auf Deutsch zu singen und Popmusik zu machen oder was auch immer. Also man hat eher Schwierigkeiten gehabt, mit einem deutschen Projekt einen Plattenvertrag zu bekommen. Das kam ja auch alles erst in den letzten Jahren. Und da hat mir meine Unzulänglichkeit irgendwie hat mir Glück zugespielt. Also dass ich einfach in meiner Muttersprache gesungen habe. Das ist ja manchmal im Leben so, ne? Diese Zufälle und diese zufälligen Verkettungen von Dingen. Ich glaube ja eh auch in der Unzulänglichkeit des Künstlers liegt eine große Chance, sehr, sehr eigen zu werden und da einfach etwas ganz Besonderes zu erschaffen.
Ich glaube, das geht da schon in diese Richtung als Künstler, dass man irgendwie versucht, als Kunstwerk so die bestmögliche Version von sich selbst in die Musik hineinzubringen und das, was man besonders gut kann, was man vielleicht auch nicht so gut kann, dann auch irgendwo zu reduzieren oder wegzulassen oder aus einer Schwäche auch was richtig Gutes zu machen.
Ah, das ist sehr, sehr richtig, was du sagst. Also auf die Bühne zu gehen, Lieder vorzutragen, das ist ja eben, es ist ein Rausch, das ist ein Zustand, wie man ihn vielleicht hat, wenn man sich verliebt und eben einfach die schönste Seite von sich zeigen will, mit sehr viel Respekt und sehr viel Konzentration. Und ja, deshalb ist es ja auch so schwer, irgendwie das zu erschaffen, ne? Wenn man so selbstkritisch ist und man so aufpassen und möchte, dass das ganz toll wird. Ja, also es wird auf jeden Fall immer schwerer, deshalb muss ich mir auch mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber was ich sagen kann, ich werde in Dresden schon ein paar ganz neue Lieder spielen. Ich habe jetzt einfach beschlossen, ich spiele einen Querschnitt durch mein Repertoire, alle Lieder, auf die ich Lust habe und ein paar ganz neue und ein paar von Kitsch, auch ein paar Coversongs. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr bunt und da habe ich jetzt irgendwie Lust drauf.
Es wird also sozusagen etwas in die Richtung von Best of Annette Louisan.
Ja, ich denke auch. Ich habe das Gefühl, ich brauche gerade alles, meine ganze Vergangenheit und die Zukunft.
Das hat mich schon interessiert, welche Rolle das Album Kitsch in dem Konzert spielen wird. Du hast ja gerade eben gesagt, dein Englisch war anfangs mit Lücken besetzt,
weil wir einfach 3 Jahre fehlten, ne? Ja. Also 2 Jahre. Ja, 2 Jahre. Also Schulunterricht. Und deshalb habe ich mich da immer sehr unzulänglich gefühlt. Ich habe es eigentlich durch meinen Ex-Freund so richtig sprechen gelernt, weil so die Sprache muss ja gelebt werden. Kam aus Kanada, kommt aus Kanada und deshalb habe ich da eigentlich erst so richtig so das Alltagsenglisch gelernt.
Ja. Siehst du, das ist verrückt. Kanada verbindet uns. Ich habe ja genau wie du Schulenglisch gehabt und wenn man eins über das DDR-Schulenglisch sagen kann, es hat nicht gelebt. Ich war zum ersten Mal über einen großen Teich, damals in den 90ern, in Kanada und ich hatte den Ehrgeiz, ich will mich dort unterhalten können auf Englisch.
Ja.
Und ich will das hinkriegen können. Und ich habe das, im Vorfeld habe ich ganz viel versucht, irgendwie Fernsehen zu gucken, CNN und Bücher zu lesen und habe mich damit ganz schön schwer getan. Und habe dann festgestellt, am Ende von den 3 Wochen Kanada, ich konnte mich mit den Menschen über alles unterhalten, was ich wollte.
Ach, wie toll. Das ist, weil du das auch wolltest. Ja, wenn man sich etwas wünscht und wenn man sich anstrengt und so, dass die sich bemüht, dann spüren das die Leute. Also, und dann lassen sie sich auch drauf ein. Dann wird einem auch geholfen. Ja, mit Händen und Füßen. Und, ich habe das zum Beispiel, ich bin 3 Monate in New York gewesen. 2007 oder 8, ne, 2008. Und, dort habe ich auch einen Englischkurs gemacht. Es war eine wahnsinnige Zeit. Also es war total richtig und gut für mich, mal irgendwo zu sein, wo mich keiner kennt und nochmal irgendwie eigentlich fast neu anzufangen und mich quasi neu zu kreieren. Und ich habe ja auch einen anderen Namen gegeben, aber es war auf jeden Fall eine sehr lustige Zeit. Ja.
Das Album Kitsch ist ja voll mit englischsprachiger Musik. Ich habe sehr gestaunt über die Mischung. Die du dorthin gepackt hast. Man könnte auch ein normales Radioprogramm draus basteln aus den Songs. Das sind teilweise Sachen, wo man sagt, na gut, dieser 80er hat nicht mehr sehr viel Profil auf den Reifen, weil er schon so oft im Radio gekommen ist. Und trotzdem hast du diese Sachen gemacht, zum Beispiel Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.
Ja.
Was hat dich dazu getrieben, gerade den Song zu nehmen?
Meine musikalische Bildung habe ich im durchs Radio erfahren. Meine Mutter hat sehr, sehr viel Radio, Westradio wohlbemerkt, gehört. Und ich bin eben mit Radiomusik, mit Popsongs aufgewachsen. Ich hatte ja keinen Plattenladen im Ort oder keinen großen Bruder, keine große Schwester, die mir Musik näher gebracht hat. Das war tatsächlich das Radio. Und spiegelt sich auch wieder. Die Idee von Kitsch ist ja wirklich im Lockdown letztes Jahr entsprungen, weil ich gemerkt habe, dass mir Musik total hilft durch diese dunkle Zeit. Und ich mich gefreut habe, dass mein Label so begeistert von der Idee war und dass man alles das so kurzfristig einfach aufnehmen konnte. Wir sind am ersten Tag des Lockdowns nach Wien geflogen, haben da in 14 Tagen 14 Lieder aufgenommen. Ich meine, das sind alles Hits, alles großartige Lieder, da muss man nicht mehr dran rütteln. Man muss nur noch seine eigene Version finden. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und mich sehr, sehr inspiriert, auch immer inspirieren mich Cover für meine eigenen Lieder. Ich habe danach immer unglaublich Lust, weiterzumachen und wieder zu schreiben, weil man sich überall mit hinnimmt und weil man sich auch so ein bisschen aus seinem Korsett rausnimmt. Und weil ich mittlerweile auch weiß, dass ich mir das zu eigen machen kann. Ich weiß, wer Annette Louisanne ist, wie sie klingen soll und ich habe davor keine Angst mehr. Noch nicht mal mehr in der fremden Sprache. Ich weiß nicht, ob es am Anfang meiner Karriere schon gebraucht hätte, aber Fakt ist, ich liebe englische Popsongs und ich bin damit aufgewachsen und ich habe auch keine Angst vor dem Akzent, weil der macht das erst besonders und eigen. Und das war jetzt irgendwie mal Zeit. Das war eine gute Herausforderung für mich und lustigerweise kriege ich ganz viel Feedback von wirklich Native Speakern, die das ganz interessant finden und gut. So aus England oder Amerika. Das weil die hören das natürlich mit anderen Ohren. Hm. Also das ist auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, die zu performen. Und ich habe sie noch nicht so oft live gesungen. Es wird aber einen kleinen Teil der Show ausmachen. Aber ich habe so viele Lieder und es ist immer wieder total schwer, mich zu entscheiden. Es kommt dann letztendlich tatsächlich so ein bisschen auf die Dramaturgie des Abends an. Also, dass ich so einen richtigen Bogen fahren kann, inhaltlich, dass ich die Geschichte so ganz erzähle, dass man von allem so ein bisschen hat und das hat auch was mit der Jahreszeit zu tun. Also ich singe im Winter andere Lieder als im Sommer und ja, das wird auf jeden Fall eine schöne kleine Reise.
Was mich sehr begeistert hat, ist Hello von Lionel Richie. Im Original, also es ist eine der zuckrigsten Balladen der 80er Jahre. Lionel Richie hat dafür auch schon ein bisschen Häme bekommen, dem macht das aber nicht aus. Wenn er sagt, ich habe das so gefühlt, dann ist das so. Du hast der ganzen Geschichte Leichtigkeit abgewonnen und auch eine gewisse Luftigkeit und auch eine Eleganz, die ich in dem Original so nicht drin gesehen habe.
Ja, naja, nur Lieder sind ja auch, die Lionel Richie Songs, die sind ja auch so Lieder der Zeit und auch die Produktion. Wenn man so an Produktionen erkennt, aus welcher Dekade die stammen, ne, das lässt sich ja manchmal nicht vermeiden. Ich hab eigentlich immer den Anspruch, zeitlose Musik zu machen. Also man an der Produktion eben nicht erkennt, ob es die 90er waren oder die 80er. Und es ist meist handgemacht und hier und da mischt sich mal so ein synthetischer Sound rein. Aber also ich habe eine wirklich starke, kitschige Seite in mir. Und ich finde, auf Englisch kann man so herrlich kitschig sein. Die Sprache hat einen ganz anderen Pathos. Und das, was ich auf Deutsch niemals singen würde, das kann ich aber auf Englisch, weil da macht es Sinn. Das ist die Kultur, das ist die Art und Weise, wie sie mit ihrer Sprache umgehen. Und in meinem eigenen Repertoire versuche ich eigentlich immer, das möglichst so unkitschig wie möglich zu halten, weil eben die deutsche Sprache in der deutschen Sprache singt man anders, ich liebe dich. Man beschreibt es anders. Das ist einfach, es hat auch was mit der Phonetik zu tun, mit der Rhythmik und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Auch dafür gab es echt ein paar Aha-Erlebnisse bei mir.
Ich vermute mal, Reality von Richard Sanderson ist einer von den Songs, die du nicht so sehr übers Radio liebgewonnen hast, sondern vor dem Fernsehgerät.
Ja. Ja, und das hat auch irgendwie, finde ich, also für mich echt was mit dem Osten zu tun. Also die französische Filme waren ja viel zugänglicher oder sind ja viel häufiger auch gezeigt im DDR-Fernsehen und auch französische Musik. Und La Boom ist die Serie meiner Kindheit. Also das habe ich geliebt. Ja, und dieser Moment war auf der letzten Tour 2019, habe ich als letztes Lied Reality gesungen und ich weiß noch, wie ich in Studioraum, in den Proberaum gekommen bin und meiner Band das Lied vorgelegt habe und die so, hä, was willst du denn haben? Und ich so, wartet, ich hab doch keine Ahnung, lasst uns das spielen. Und dann war alles klar. Die Disco-Kugel fing an, sich zu drehen. Meistens sind die Leute bei meinen Konzerten am Ende dann vor der Bühne und tanzen. Und als das Lied dann erklungen ist, gab es nur noch ein Oh. Und genau das wollte ich. Und da war dieser erste Kitsch-Moment, da ist diese Idee so ein bisschen geboren. Also ich dachte, oh Mann, wie schön ist das denn, wenn sie sich alle in den Armen liegen, alle mitsingen, alle Feuerzeuge, alle knutschend und so. Ich hoffe, dass wir das alles bald wieder erleben können.
Wenn du nach Dresden kommst, was machst du dann am liebsten, vorausgesetzt du hast die Zeit dafür?
Naja, ich gehe schon sehr gerne in die Altstadt. Und ich so einfach, das ist ja, wie ein wundervolles Museum. Also das ist unglaublich schön, einfach durch die Straßen zu gehen. Das mache ich am liebsten. Oft bleibt einem ja nicht mehr so viel Zeit, weil ich auch vor einem Konzert irgendwie immer Angst habe, mich zu verlaufen. Ich bin dann einfach schon auf Konzert gepolt. Das ist ich wie so eine nervöse Katze, die da so um die Halle streunt. Und dann, ja, ich werde mal schauen. Ich bin gern offen für Tipps. Ich weiß noch, wie ich eine Fahrradtour gemacht habe von Dresden nach Prag. Durch am Elbsandsteingebirge vorbei. Das ist eine wunderschöne Fahrradstrecke. Das würde ich gerne nochmal wieder machen. Also diese Schlösser auf den Bergen und so, dieser Wald, der dann immer rauer wird, immer ungezügelter, je mehr man Richtung tschechische Grenze fährt. Das ist schon beeindruckend von der Natur.
Das wirst du nicht schaffen vor deinem Konzert an dem Tag.
Ich glaube auch
nicht. Aber du hast gerade eben eine Seite in mir zum Klingen gebracht, wo ich mir gesagt habe, ja, das ist eine gute Sache, das ist ein guter Plan. Und wenn Annette Louisanne mal wieder aufs Fahrrad steigt, ich würde mich sofort mit einreihen und dort mitfahren.
Perfekt.
Das ist, ist eine sensationelle Route.
Ja, wirklich.
Absolut. Also. Du bist relativ spät Mama geworden mit 40?
Ja.
War das so aus heutiger Sicht für dich eher gut, dass du das so spät gemacht hast, oder hättest du es doch gerne ein bisschen eher gehabt?
Also ich bin froh, dass ich das so spät gemacht habe, weil ich habe mein Leben in vollen Zügen genossen und ich habe natürlich die Jahre zwischen 30 und 40 auch für meine Musik genutzt, auch für meine Karriere. Und das ist mir jetzt natürlich klar, das wäre so nicht machbar gewesen. Und da hätte mein Herz, da ist besetzt jetzt, ne? Auch. Und auch die Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringen will. Und es ist natürlich auch ein anstrengendes Leben, wenn so viel unterwegs ist. Ich hatte sie auf der 2019er Tour mit dabei. Da war sie aber noch recht klein und wirklich Säugling bis Kleinkind. Heute überlege ich, was ich ihr zumute. Es darf die Zeit nur nicht zu lang werden. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich entschieden, berufstätig zu sein. Und ich möchte meiner Tochter auch eine berufstätige Mutter vorleben und ihr zeigen, dass es wichtig ist, sich glücklich zu machen. Und dass es auch toll ist, etwas zu haben, was man liebt, wofür man brennt. Und da versuche ich manchmal auch mein schlechtes Gewissen, das haben Mütter immer, so ein bisschen zu zügeln und diese Muster und diese Rollenverteilung irgendwie so ein bisschen runter abzulegen. Aber das ist doch durchaus schwer. Also das war, glaube ich, eine große Zerrissenheit am Anfang. Anderthalb Jahre war ich wirklich nur Mama, weil ich auch wusste, es geht irgendwann wieder los und ich wollte sie so groß und gut willkommen heißen, wie es nur ging, und diese Zeit so nutzen, diese Symbiose zwischen Mutter und Kind. Und jetzt, ich glaube, jetzt hatten wir den Lockdown, das ist auch so eine geschenkte Zeit, und die anstrengend war, aber die auch ein Geschenk war. Und jetzt, trotzdem ist es so, jetzt ist die 4 und es ist auch gut für neue Einflüsse, die Großmutter, die Vater, die Familie, der Kindergarten. Ich hoffe, auch für Kinder ist das so wichtig, andere Kinder. Und dann irgendwann beginnt die Schulzeit. Und für mich, für die Kinder tat mir die Zeit am allermeisten leid. Ja, die Abi gemacht haben und keine Feiern hatten. Und einfach, auch die Kindergartenzeit, die Einschulungen und so, es ist zum Teil ein bisschen traurig, ne, dass nicht so viele Leute mit dabei sein dürfen.
Stimmt. Ja.
Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen näher zusammenrücken können und müssen trotzdem noch vorsichtig sein und
Du hast, vielen Dank für die Blumen neu aufgenommen, für den Tom und Jerry Film, der jetzt im Kino neu ist. Hast du den Film schon gesehen und wie findest du den?
Ich durfte ihn schon sehen, auch im Lockdown. Also Warner hatte so ein kleines Kino hier in Hamburg. Dort durfte ich mit meiner Familie den Film anschauen und er ist ganz bezaubernd. Eine ganz moderne Influencer-Geschichte, die finde ich auch für junge Leute ganz lehrreich ist. Und ich fand ihn sehr, sehr unterhaltsam. Also ich glaube für groß und klein. Und es macht auch Sinn, das Lied, diesen Klassiker, diesen wundervollen Klassiker von Uwe Jungs neu aufzulegen. Denn im gesamten Film gibt es sehr viel Hip-Hop-Musik. Und ja, ich bin ganz doll stolz und glücklich über diese Anfrage, die zu mir kam, weil ich eben Uwe Jungs auch noch kennenlernen durfte, mit ihm arbeiten durfte. Und ich weiß, dass wir uns beide gegenseitig sehr geschätzt haben. Und das weiß ich, weil ich zu seiner Geburtstagssendung eingeladen wurde, der schon alle Künstler standen, die ganzen Hits waren weg und er hat sich persönlich eben Annette Louisanne gewünscht. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass er eben jemanden aus dem Chanson-Bereich auch noch für seine Geburtstagsshow wollte. Und mein Repertoire kannte und wir haben tatsächlich Ähnlichkeiten in unserem Repertoire. Das sagen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Denn es ist ja keine klassische Popmusik, es ist textlastige Musik. Er ist ein Geschichtenerzähler gewesen und deshalb irgendwie liegt mir das so nah. Es ist einfach, ich merke das, wenn ich Udo Jürgens Songs singe, dann geht das sofort rein.
Hast du dich für deine Interpretation lange mit dem Original aufgehalten oder ging das für dich ganz schnell?
Das ging ganz schnell. Ein Lied gut geschrieben ist und da muss ich nur noch meine Lage finden. Ich wollte das so handgemacht wie möglich haben. Eben auch, wie gesagt, dass man wieder diese Zeit nicht so hört, in der das produziert wurde. Und ja, dann ist das halt einfach, wenn man da mal eine Stimme drauf ist, dann die ist so präsent, also die ist halt so eigen, dass ich das ist ja nicht machen, was ich will. Das klingt halt einfach dann nach Annette Louisanne.
Ich hatte es auch schon im Ohr, bevor ich das Lied überhaupt hören durfte. Als ich das gelesen habe, dass du das machst, war mir klar, ich habe da eine Idee, wie das klingen wird. Und so ist es ja auch tatsächlich geworden.
Ja, das ist ein ganz heftiger Ohrwurm. Also als beim Videodreh, nach dem Videodreh haben die Leute zu mir gesagt, oh, ich kriege ihn nicht mehr raus aus dem Kopf. Es ist ein Teil unserer Kindheit. Es ist ein bisschen wie Heidi, Biene, Maya, Tom und Jerry. Das sind so die Melodien, die jeder kennt. Also deshalb muss ich mich manchmal auch noch zwicken, dass ich das jetzt singen durfte. Ich freue mich ganz, ganz doll darüber.
Und da schließt sich auch der Kreis zu deinem Album Kitsch. Du hast im Prinzip in letzter Zeit ganz, ganz viel Lieblingsmusik gemacht.
Genau, ist die Zeit für Lieblingsmusik. Und wie zum Beispiel Marianne Rosenberg, Marlene. Es ist eben, den werde ich, glaube ich, auch auf dem Konzert singen. Ja, es sind eben so die Gefühle, die Melodien aus meiner Kindheit. Das ist verrückt. Die rühren mich mehr und mehr, je älter ich werde.
Das ist verrückt. Und auch Sachen, mir geht's ja ähnlich, Sachen, die man vielleicht vor so ein paar Jahren gesagt hat, naja gut, also ich fand das mal gut, aber jetzt habe ich es auch ein bisschen über, man entdeckt das wieder neu.
Absolut. Ich habe so eine kleine Geburtstagsliste, meine Tochter hatte gerade Geburtstag. Dann habe ich so eine kleine Playlist versucht zusammenzustellen aus denen, also ich weiß, ich bin richtig durchgedreht. Wenn man einmal anfängt, so diese Gefühle aus der Kindheit hervorzukramen, bei mir sind es eben die, so, also wirklich die Schwarzwaldklinik, ich heirate eine Familie, die Drombusch, Traumschiff, Loveboat, ja, oder Catney und Lacey und diese ganzen Filmmusiken und Simpat, Alice im Wunderland und so da. Und das war irgendwie, das war fast meine Geburtstagsliste. Ich hatte sehr viel Spaß und ich habe gemerkt, die Leute aus meiner Generation, die sind da alle drauf abgeflasht. Also.
Ja, klar. Man merkt, du warst im privilegierten Teil der DDR groß geworden. Ja. Dort, wo man Westradio und Westfernsehen gucken konnte.
Ja, das ist tatsächlich so. Aber auch wie gesagt, also ich kann nur sagen, also nicht um das zu entschuldigen, oder, aber es ist nie zu spät, Dinge kennenzulernen. Und darum geht's, auch je älter man wird, dass man noch brennt für Dinge, dass man die ersten Male sich sucht. Und das ist, glaube ich, was glücklich macht. Und da, jetzt umso mehr.
Ich glaube, unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Ich bedauere das sehr, weil ich könnte mit dir noch eine Stunde weiterreden. Ich habe noch tausende Fragen. Ich bin leider am 2. September nicht in der Stadt, weil ich Urlaub habe. Ich bedauere das sehr. Aber wenn du demnächst mal wieder in Dresden sein solltest, auch vielleicht mal, wenn wieder Konzerte drinnen in Ordnung sind und du vielleicht auch mal wieder neue Musik vorstellen willst. Du hast ja gesagt, neue Musik. Du hast schon wieder was auf Tasche. Ich lade dich ganz herzlich ein zu uns ins Studio. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns endlich wieder mal persönlich begegnen.
Ja, sehr gern. Das kriegen wir doch ganz bestimmt hin.
Einen schönen Sommer und schöne Konzerte.
Danke dir.
Axel trifft Annette Louisanne. Sie ist momentan im Kino zu hören mit dem Titelsong des neuen Tom und Jerry Kinofilms. Vielen Dank für die Blumen. Am 2. September singt sie Open Air in Dresden in der Jungen Garde. Die Songs aus ihren letzten beiden Alben gibt's zum Download und zum Stream auf allen gängigen Portalen. Und alles Wichtige und Aktuelle über Annette Louisanne findet ihr auf ihrer Website, auf Facebook und Instagram. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, bitte weiterempfehlen. Unseren Podcast gibt's immer Dienstag kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall da, wo es noch Podcasts gibt, jetzt auch ganz neu in der Radio Player App auf Audio Now und hitradio.rtl.de. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.